ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Und schon begrüßen wir euch wieder herzlich zu ESC Update täglich, heute aus dem zweiten Wiener Bezirk. Wir sind in meinem wunderschönen Hotelzimmer und reden über das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest. Es ist vorbei, wir haben 10 Finalqualifikanten mehr und wir werden jetzt über alle detailliert sprechen. Ich habe das ganze Spektakel in der Halle verfolgt und du hast es am Fernsehen gesehen und kannst also wunderbar sagen, wie diese ganzen Acts eigentlich ausgesehen haben. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich bin selber gespannt, das zu erfahren. Thomas Mohr, hallo.
Hallihallo. Ja, endlich hat der Eurovision Song Contest begonnen. Der 70. Wir haben lange drauf gewartet und jetzt ist die erste Show passiert. Ich habe sie bei mir zu Hause in der Küche tatsächlich geguckt, aber im österreichischen Fernsehen.
Wie war die Show für dich? Kam ESC-Stimmung auf? Kam der Wunsch auf, mehr davon zu sehen? Also, wie hat es dir so alles in allem gefallen?
Alles in allem gefallen hatten mir die Farbenprächtigkeit, ja, auch die 15 Acts waren alle, also was die Inszenierung angeht und Backdrops und so, da machen wir wirklich riesige Schritte immer weiter nach vorn, finde ich. Das sieht wirklich alles sehr, sehr hochwertig aus. Das Drumherum, da reden wir ja gleich noch ausführlich darüber. Da fiel mir halt nur auf, dass es auch eine für Deutsche prominente Moderatorin gibt, weil Viktoria Sorowski hat ja das Moderieren in Deutschland gelernt, sozusagen. Ja, sie lässt ja diese Woche auch einmal, sie schwänzt ja auch einmal Let's Dance diese Woche, um hier zwischendurch mal schnell den Eurovision Song Contest zu moderieren. Also auch für deutsche Augen ein prominentes Gesicht. Und den Rest würde ich lieber einzeln bewerten. So allgemein ist erstmal die Freude da, ja, dass wir jetzt endlich Eurovision Song Contest haben und die Vorfreude auf den Donnerstag und die ganz große Freude auf den Samstag.
10 Länder sind weiter, als das wären Griechenland, Finnland, Belgien, Schweden, Moldau, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Von 5 Ländern müssen wir uns leider nach diesem ersten Semifinale verabschieden. Wir reden gleich über die 10 Finalqualifikanten, aber wir haben ja heute auch noch was anderes gesehen, nämlich die zwei Big Four Länder, Deutschland und Italien, sind aufgetreten. Bei Italien nur ganz kurz am Rande, ich habe es ja in der Halle gesehen, da kommt ja irgendwann eine Braut rein mit so einem ganz opulenten Brautkleid und die ist tatsächlich an der Treppe hängen geblieben, da diese Bühne hoch, und es hat ewig gedauert, bis sie da mal vorankam, aber sie hat es ja dann doch sehr, sehr in Ruhe geschafft. Man hat ja auch wirklich, ich sag mal, man hatte keine Hast bei dieser Show. Man hat sich Zeit gelassen bei diesem ersten Semi, bei vielen Dingen. Man hatte also dann noch genug Zeit, sie auch auf die Bühne zu bringen. So, und Sarah Engels, Fire. Wir haben es endlich gesehen, die 3 Minuten. Ich habe es in der Halle gesehen. In der Halle kam es sehr gut an, was natürlich daran liegen kann, dass auch sehr viele deutsche Fans da waren oder dass Sarah Engels natürlich auch in Österreich bekannt ist und beliebt ist. Aber vielleicht lag es auch daran, dass man mit der Inszenierung nicht allzu viel falsch gemacht hat. Wie sah es denn am Fernsehen aus?
Ja, also im Vergleich zur Vorentscheidung haben sich 3 entscheidende Sachen geändert. Einerseits fängt sie, das haben wir auch schon erzählt, aber fängt sie an mit einer Akustikversion. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil so ihre Stimme brillieren kann, die sie ja zweifelsohne hat. Sie hat ja in Deutschland auch einen Gesangswettbewerb gewonnen oder fast gewonnen. Ja, sie liegt am Anfang der Performance auf einem Podest und steht dann auf, und dann kommt eigentlich das Spektakuläre, was auch angekündigt wurde. Sie macht Stage-Diving. Also sie lässt sich, also mit dem Rücken zuerst, von diesem Podest fallen und ihre Tänzerinnen fangen sie auf. Und das hat wirklich für Szenenapplaus in der Halle gesorgt. Das hat mir auch super gefallen. Das sind eigentlich die Hauptänderungen. Ansonsten ist die Performance ja so ein kultiviertes Hupfdohlentum, wie das eigentlich zu diesem Song passt. Der österreichische Moderator war sich nicht, der Andi Knoll war sich nicht zu schade, 3-mal, glaube ich, in dem Zusammenhang auf Eleni Forera und Fuego zu verweisen. Aber er ist da ja nicht der Erste, der den Vergleich zieht zu Zypern damals 2018 in Lissabon.
Fuego mit Stage Diving, ja, also das ist ja schon wirklich das Spektakulärste bei dieser Performance. Das ist der Aha-Moment. Das ist wahrscheinlich das, was Nils Dams nicht verraten wollte vorgestern. Das ist schon wirklich toll. Das muss ich auch neidlos anerkennen, was sie da gemacht haben. Die erste Hälfte der Performance ist super. In der zweiten plätschert es so ein wenig aus. Man hat das Pulver irgendwann verschossen. Gut, da kommen natürlich sehr viele Flammen. Klar, Fire, Fire, Fire. Das haben wir verstanden irgendwann. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was es am Ende wird. Ich muss es mir natürlich auch noch mal am Fernsehbildschirm angucken. Aber wie gesagt, in der Halle ist man mit so einem Lied und so einem Auftritt und auch so einer Gesangsleistung selbstverständlich ganz weit vorne. Und was ja auch noch erwähnt werden muss, Und davon hatten wir, glaube ich, gar nicht so viele an diesem Abend. Sarah Engels hat ein Trickkleid, dass sie schnell los wird.
Ah ja, genau, das hatte ich schon ganz vergessen. Am Anfang trägt sie, sag ich, so einen weißen Umhang, sieht so ein bisschen aus wie ein Kleid und der wird dann von den Tänzerinnen irgendwann weggerissen.
Sehr effektvoll. Ja, also schaut es euch nochmal auf YouTube an, wenn ihr es nicht gesehen habt, oder freut euch aufs Finale. Da ist Sarah Engels ja auch wieder dabei. Genauso wie die 10 folgenden Länder, über die wir reden wollen. Das machen wir in der Reihenfolge, wie sie bekannt gegeben wurden. Und der erste war der Grieche Akilas mit Verto. Und auch hier, das ist jetzt so ein bisschen blöd eigentlich, dass ich dieses Fernsehbild nicht habe, aber auch hier interessiert mich brennend, wie das ausgesehen hat auf dem Fernsehbild, denn in der Halle hat man von der Performance von Verto vieles von den doch sehr trickreichen Sachen, die sich die Griechen ausgedacht haben, gar nicht so richtig mitbekommen. Sei es diese Spiegelwelt, in der er am Anfang ist, oder dieses, nennen wir es mal Buch, durch das er am Ende geht, aber erzähl du gerne mal, wie diese Inszenierung war und wie das auf dich gewirkt hat.
Ja, also sie war sehr farbenfroh. Diese Gewinnspielästhetik, die wird am Anfang ja aufgegriffen. Und dann wollen sie halt sehr viel. Also du hast viele einzelne Elemente schon angesprochen. Es gibt so ein Kaleidoskop, durch das er geht. Das sieht sehr schön aus. Dann fährt er mit dem Roller irgendwo hin.
Stimmt.
Das ist lustig. Das ist ein schönes Bild. Und dann läuft er wieder zurück auf die Hauptbühne. Und dann ist da so ein Element aufgebaut mit 3 Räumen. Und da geht man von einem Raum zum nächsten. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht verstanden, was das symbolisieren soll. In jedem Raum ist eine Schauspielerin oder ein Schauspieler. Dann klettert er auf das ganze Ding drauf. Dann kommt dieser Break, weil zwischendurch ein Balladenteil kommt, wo er seine Mutter besingt. Genau, und dann kommt das große Finale. Dann läuft er mit all diesen Schauspielern wieder nach vorne.
Also, vorher rutscht ja so eine Feuerwehrstange auch noch runter.
Ah, das ist das Schönste, weil man da seine Hände quietschen hört. Also auch im,
das war laut, auch in der Halle war das laut.
Das war sehr laut. Also das war sehr authentisch. Das ist eigentlich die witzigste Szene, wo er da runterfährt. Ach so, ja, genau. Und dann gab es noch eine Reminiszenz an Elena Paparizou, an die Gewinnerin vom Eurovision Song Contest damals in der Ukraine. Welches Jahr war das?
2005?
Ja, 2005. Da ist ja das Ikonische, wie Geige gespielt wird an so einem langen Faden. Und das zitiert er auch während der Performance. Er hat auch so einen Hosenträger, auf dem dann da Fiedel gespielt wird.
Es ist nicht das einzige ESC-Zitat tatsächlich, was wir gesehen haben. Wir kommen später nochmal auf ein zweites. Aber ja, ich musste bei der Performance tatsächlich viel an Tommy Cash denken. Und zwar gar nicht wegen des Songs, weil Verto jetzt Espresso Macchiato, so ähnlich ist das jetzt auch nicht. Aber wegen des Ideenreichtums. Weil was wir ja bei Espresso Macchiato letztes Jahr so gelobt haben, ist, dass wirklich immer etwas Neues passiert. Es erschöpft sich einfach nicht, weil sie immer noch eine neue Idee haben. Anders als zum Beispiel Barabadabastu leider letztes Jahr. Aber bei Akilas ist es genauso. Das sind 3 Minuten, die sind komplett durchdacht. Es passiert immer irgendwas, man versteht es zwar nicht immer vielleicht, aber man guckt da ultra gerne zu. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn das den ESC gewinnen sollte. Ich finde diesen Ideenreichtum, das muss belohnt werden. Es ist lustig, er singt das gut. Verto.
Ja, und er ist super sympathisch. Ne? Also er ist wirklich zum Knuddeln. Er ist ein Sympathieträger. Ich glaube, viele Leute verstehen immer noch nicht, worum es in dem Song geht, aber egal. Ja, er transportiert gute Laune.
Ja, gute Laune, das ist nicht das Erste, mit dem ich unser nächstes Duo beschreiben würde, aber naja, sagen wir es mal Intensität, die liefert uns Finnland, Linda Lampenius, Peter Pakonen, natürlich weiter Liekinheitin. Ja gut, die Performance, ich kann mir vorstellen, wie sie am Fernsehschirm ausgesehen hat, glaube ich. Linda Lampenius und ihre live gespielte Geige, zumindest in Teilen. Es gibt ja, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, den einen Teil, wo sie ja wirklich von diesem Beichtstuhl, der vorne aufgebaut ist, wie von der Tarantel gestochen nach hinten läuft, um für diese Schlusspose noch rechtzeitig vor diesen umgekippten Stühlen zu stehen, wo Herr Parkonen schon auf Knien auf sie wartet. Und das hat wirklich in letzter Sekunde geklappt. Also das ist wirklich so eng getimed. Das war fantastisch, das zu sehen. Sie rennt, ein Bühnenmitarbeiter hält noch die Schleppe ihres Kleides, rennt hinter ihr her. Also das war faszinierend. Und trotzdem, ich weiß, es ist der Favorit. Ich weiß, das Lied ist bestimmt auch gut und toll. Und trotzdem saß ich wieder da und habe mir gedacht, was ist denn das? Also die beiden haben nichts miteinander zu tun. Was ist das für ein Konzept? Das kann doch nicht gewinnen. Aber Naja, vielleicht bin ich da auch einfach falsch. Kann es gewinnen?
Ja, auf jeden Fall kann es gewinnen. Ich wünsche mir auch was anderes, weil es so vorhersehbar wäre, weil die beiden ja bei den Buchmachern so weit vorne liegen. Ich habe auch, glaube ich, schon mal das Wort beängstigend perfekt gesagt. Ja, also es ist wirklich komplett durchinszeniert. Eine Musikrichtung, die mir auch gar nicht so gefällt, also dieses Powergeigen und so. Aber so ähnlich wie du den Fleiß bei Griechenland belohnst, muss man hier auch tatsächlich den Fleiß in der Perfektion der Inszenierung belohnen. Und wahrscheinlich zahlt sich das aus.
Genau, wir wollen es ja auch loben. Und es ist ja auch völlig zu Recht im Finale. Aus meiner Sicht im Publikum, ich glaube, ich habe Pete Parkonen gar nicht gesehen während dieser Performance, weil er sitzt ja immer in seinem Beichtstuhl drin und dann rennt er irgendwann kurz nach hinten. Ja, aber dann ist die Bühne auch schon wieder dunkel. Aber er war angeblich vorhanden, habe ich mir sagen lassen. Und ein schöner Effekt ist es natürlich auch, wie dieser Feuerregen dann runterfällt, wenn Linda Lampenius nach vorne läuft mit ihrer Geige. Das ist ja wirklich auch eine spektakuläre Aufbaute, die man dann da an das Dach der Halle schnallt. Und man legt wirklich auch hinter diesen umgedrehten Stühlen die ganze Bühne aus mit so einer Art Teppich, sag ich mal, dass der schöne LED-Boden nicht verkokelt wird von dem Feuer, das von oben kommt. Wunderbar, so aufwendig, und dass das dann wirklich innerhalb von 40 Sekunden rausgeräumt wird und das nächste wieder rein, das ist die Magie des ESC. Mhm. Ich bin bei dem nächsten Land eigentlich mittlerweile sogar glücklich, dass es sich qualifiziert hat, auch wenn ich in diesem Podcast auch nie so viele positive Worte über Belgien gefunden habe, aber am Ende konnte ich mich doch sehr gut damit anfreunden, dass dieses Lied im Finale ist, Dancing on the Ice von Escila. Und was habe ich ihr nicht alles vorgeworfen? Was habe ich nicht alles gesagt? Sie sei unsympathisch und das Lied geht zu spät los und bla. Und ja, es tut mir leid, denn die Inszenierung hat es für mich gemacht. Das sah total wertig aus. Sie begann in einem Schneesturm ja fast schon. Dann diese Bühne, das Spiel zwischen Feuer und Eis. Das hatten wir doch gerade erst bei Finnland. Egal. Also das sah wirklich toll aus. Und die Tänzer, wir haben einen Flickflack gesehen. Gut, bei Italien haben wir mehr gesehen. Aber trotzdem, ja, wirklich schön. Und ich finde, Belgien war auch keinesfalls ein sicherer Qualifikant. Aber Belgien ist ja auch ein Land, das, glaube ich, in großen Teilen sehr mit dieser ESC-Teilnahme auch hadert, natürlich. Genauso wie es in Portugal der Fall ist. Und auch deswegen freue ich mich ein bisschen, dass Belgien ins Finale gekommen ist. Und dass wir diese Nummer nochmal sehen. Und ich finde, es ist verdient. Findest du das auch?
Genau. Auch da wieder können wir eine Fleißkarte ausstellen. Und es beweist, dass eine sehr gute Inszenierung einen Song auch upliften kann. Weil ich glaube, vor Monaten hätte niemand Geld darauf gewettet, dass sie sich qualifizieren. Die waren ja immer auch bei den Buchmachern recht weit hinten. Also insofern, nee, toll. Ganz schön. Ich kann dir nur zustimmen. Ich will das gar nicht wiederholen. Hat mich total gefreut. Es hat mir total Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Wir reden gleich weiter über die Qualifikanten. Wir können mal zwischendurch so ein bisschen was von der Show einstreuen, würde ich sagen. Der Opener. Es gab einen ungefähr 4 Minuten langen Film, Life of Tony, wo gezeigt wurde, wie erst ein Mann, und wahrscheinlich Tony nehme ich mal an, den ESC guckt von 56 an, also vom ersten. Wir feiern ja 70 Jahre ESC dieses Jahr. Dann kommt später eben noch einer dazu. Dann sind die zusammen, dann verstirbt einer. Und der ESC geht halt immer weiter. Man hört Ausschnitte aus Siegerliedern aus all den Jahrzehnten. Und das war schon sehr schön gemacht und das hat mich ehrlicherweise auch sehr gerührt. Und dann eben später diese ganze Nummer endet damit, dass Vicky Leandros, die Siegerin damals mit Apretoire in den 70ern nochmal auf der Bühne steht und ihren ersten ESC-Song singt, L'Amour est bleu, mit dem sie vor 59 Jahren nämlich auch in Wien angetreten ist. Ein wunderschöner Full-Circle-Moment und von dem Ganzen, was man sich vom ORF ausgedacht hat in dieser Show, was man halt noch so dazu gibt, würde ich sagen, war das eindeutig das Beste.
Ein absolutes Highlight. Also ich habe das gestern Nachmittag in der Familienshow gesehen und ich konnte mich danach gar nicht unterhalten, weil ich so eine tränenerstickte Stimme hatte. Und dann sehe ich das gestern Abend im Fernsehen und wieder das Gleiche. Also ganz rührend, ne, diese Geschichte, wie ein Mann 70 Jahre lang den ESC verfolgt, sein ganzes Leben an ihm vorbeizieht, der ESC ist immer dabei und ganz am Ende singt er halt nicht L'amour est bleu, sondern er sagt, die Liebe ist grau, weil er halt seinen Partner verloren hat und das Gefühl hat, allein zu sein. Und die Lehre aus alledem ist, wenn du den ESC hast, bist du nie allein. Also wundervoll. Und dann tritt auch noch Vicky Leandros da auf, sie sah toll aus, sie durfte das Lied ja nicht ganz singen, L'amour est bleu, aber aber so eine Minute oder zwei durfte sie schon singen. Und das ist auch mal eine gute Idee, weil immerhin ist sie eine Siegerin von 1972. Ja, und 59 Jahre später, also vor 59 Jahren war es ja auch in Wien ausgerechnet. Das ist schon eine echt lange Zeit. Da war noch nicht mal ich auf der Welt. Und da hat die Frau schon den vierten Platz vom ESC gemacht. Ja, ich habe sie selbst auch mal interviewt, als sie bei der deutschen Vorentscheidung war damals im Schauspielhaus. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie verloren hat. Gegen Roger Cizzo oder gegen Texas Lightning?
Gegen Texas Lightning. Gegen
Texas Lightning. Da sie wäre ja so gern nach Griechenland zum ESC damals gefahren. 2006 ist leider nicht gelungen. Also tolle Idee, auch eine redaktionelle tolle Idee, sie einzubinden, weil sie auch gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch in Griechenland und aber auch in Frankreich und Italien sehr bekannt ist.
Völlig außerhalb des Kontexts, aber wo du gerade den Vorentscheid 2006 angesprochen hast, den habe ich heute nochmal gegoogelt, weil ich was nachrecherchieren wollte. Thomas Anders war ja auch dabei, das ist der dritte aus der Riege, und Thomas Anders war der letzte Kandidat, der in einem deutschen Vorentscheid war und nicht gewonnen hat, der dann mal die deutschen Punkte vergeben hat, nämlich im Jahr 2009. Und warum habe ich das heute recherchiert? Weil wir seit heute wissen, wer die deutschen Jurypunkte vergibt beim ESC 2026. Und zwar aus dem SWR-Funkhaus in Baden-Baden und nicht von der tollen Party in Karlsruhe. Was ich nicht gedacht hätte, sie machen es aus Baden-Baden und es ist Wavy Boy. Es ist der Zweitplatzierte des deutschen Vorentscheids. Ich glaube tatsächlich, dass es das noch nie gegeben hat, dass jemand aus dem Vorentscheid, der nicht gewonnen hat, im gleichen Jahr die deutschen Punkte verliest. Das muss ich sagen, ist eine schöne Idee, das gefällt mir.
Ja, ein tolles Symbol. Tolles Symbol, eine Wertschätzung für alle Teilnehmenden an der Vorentscheidung, dass man sie jetzt nicht vergisst, sondern tatsächlich einbindet. Eine sehr gute Idee, finde ich auch. Und er ist dann natürlich auch eine Type, die man gut vor so eine Kamera setzen kann. Also der macht was her für diese 10, 20 Sekunden, die er zu sehen ist.
Er will den Rock'n'Roll nach Wien bringen. Ich bin gespannt, wie er das in der Punktevergabe macht. Wir freuen uns drauf. Sehr, sehr viele Laser hatte unsere nächste Kandidatin dabei. Felicia aus Schweden, auch sie natürlich weiter, muss man ja sagen, mit My System. Es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man sagen muss, dass eine Inszenierung im Vorentscheid eigentlich besser ausgesehen hat als auf der ESC-Bühne. Bei Felicia war das leider so. Gut, Schweden, ja, sie war nicht die Einzige, bei der das so war. Aber es gibt so diesen einen Effekt, wo dann diese Frau ja aus dem Bildschirm rauskommt. Weißt du, bei diesem letzten My System, und dann geht es nochmal richtig ab. Und das sah in Schweden leider besser aus. Da kommt auch erst die eine Hand aus dem Bildschirm, dann die andere. Ich glaube, in Wien kamen beide gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, warum man das geändert hat. Also, naja, aber sei es drum. Es sah natürlich trotzdem gut aus. Es war Startplatz 2, aber das hat sie natürlich nicht aufgehalten. Ein Finale ohne Schweden wäre mit dem Lied ja auch unvorstellbar gewesen.
Ja, da kann man gar nicht viel zu sagen. Das ist eine standardmäßige Qualifikation. Ich wiederhole das, was ich gestern gesagt habe. Trotzdem spricht kaum jemand darüber. Also führt ja wahnsinnig viele Gespräche mit Fans und mit Journalisten und wägt ab, wer gewinnen könnte, wer dazugehört. Schweden wird halt leider nie genannt. Das lässt mich vermuten, dass Schweden auch nicht in die Top 5 diesmal kommen wird. Sie müssen wahrscheinlich sogar um die Top 10 kämpfen.
Aber warum wird Schweden nie genannt? Ist es das, was ich ja denke, es ist ja schon, mir würden noch Leute widersprechen, ich weiß, aber im Prinzip ist es ja, nennen wir es mal Techno. Ist es zu hart für das europäische Publikum? Ist es die Maske, die sie aufhat, dass sie so unnahbar ist? Also warum ist Schweden in diesem Jahr kein Mitfavorit?
Ich glaube, da fehlt die gesangliche Exzellenz. Also sie singt zwar gut, aber darauf baut der Song ja nicht auf. Der Song baut auf die Beats auf, ja, auf den Techno auf. Und dann denken viele bestimmt auch, es ist doch ein Gesangswettbewerb und diese Frau singt da zu wenig.
Auf dem fünften Finalplatz liegt Moldau. Das war die Stadt Nummer 1. Satoshi hat den Abend eröffnet mit Viva Moldova. Viva Moldova, aloha, adio, vida loca, soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti, a tutti, Moldova is on duty. Yeah. So, und wir hatten eben schon eine ESC-Referenz, als wir über Griechenland gesprochen haben. 2005 war das Jahr, da hat Elena Paparizou was Ähnliches gemacht, wie Akilas jetzt im Halbfinale. So, und Moldau hat den großen Vorteil, dass ja nicht nur Satoshi auf der Bühne stand, sondern auch noch Aljona Moon als Background-Sängerin. Aljona Moon war 2013, die Älteren von euch werden sich erinnern, schon mal beim ESC mit dem Titel Omi kam sie auch ins Finale damals. Und sie hatte den Effekt, dass sie ein Kleid hatte, das immer größer und größer wurde. Und am Ende war sie meterhoch da auf der Bühne in Malmö. Und genau das ist heute wieder passiert. Sie hat es einfach nochmal gemacht. 13 Jahre später war das, also sie war dann da vorne auf der Bühne und stand einfach in einem meterhohen Kleid. War das für dich auch so ein Aha-Effekt?
Ja, ich fand's toll. Ja, und dass es auch noch dieselbe Sängerin ist, ist natürlich fantastisch. Ja, und das ist natürlich jetzt eine Reminiszenz für Leute wie uns, ja. Also wir, das Fahrstuhlkleid von damals, das war ein riesiges Thema. Und das jetzt wiederzusehen mit derselben Sängerin, das war eine tolle Idee, finde ich. Allgemein war der Auftritt, also gerade, ja, gerade in der Halle kam der besonders gut an, ganz besonders gut an, weil das auch so zum Mitgrölen und zum Mitschunkeln ist. Aber ich glaube, auch im Fernsehen hat sich diese tolle Stimmung dieses Beitrags schön übertragen.
Besonders lustig auch, wie dann Aliona Moon natürlich bei den letzten Tönen, also auch sie ist just in time in dieses Kleid gekommen, bis dann ihr Gesangspart losging. Und wie sie dann da auch rausgesprungen ist, als sie wieder zurückging dann zum Rest der Crew. Es ist wirklich herrlich, sowas dann manchmal auch eben nicht im Fernsehen zu sehen, sondern in der Halle. Aber war das im Fernsehen wirklich so gut, dieser Auftritt? Ich habe mich gefragt, ist das nicht viel zu wild? Da ist ja auch die Steadicam die ganze Zeit bei Satoshi, die hüpfen die ganze Zeit. Wird man dann nicht seekrank, wenn man das sieht, habe ich mich gefragt.
Da ist schon sehr viel, aber der Song ist ja nicht so anspruchsvoll, dass man insgesamt intellektuell überfordert wäre, das wahrzunehmen. Ich glaube, viele steigern sich, also viele Leute, die viel Content und viel ESC konsumieren, steigern sich jetzt rein und machen den zum Favoriten. Das glaube ich nicht, aber so gute Launennummern aus Moldau, die kommen ja auch immer gut an. Also Chisinau, sage ich nur, und wie heißt dieser?
Bukarest meinst du?
Chisinau, Bukarest und ja, also dieses Unbeschwerte, dieses Fröhliche bei aller Ernsthaftigkeit tut dem Wettbewerb sehr gut.
Es ist auch dieses Jahr wieder nichts unbeschwert, wenn Israel auf der Bühne steht. Auch dieses Mal ist natürlich eine andere Stimmung. Wenn Noam Bettan auftritt, dann ist es gleich wieder unruhig. Er hat es ins Finale geschafft mit dem Titel Michelle. Michelle, je te laisse. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich von dieser Inszenierung halte. Er steht ja am Anfang in einem Diamanten, der sich dann so öffnet und dann ist da eben eine Frau, möglicherweise Michelle. Dann kommen aber auch noch vier Tänzerinnen, die alle ähnlich aussehen. Und am Ende hat er ja wieder eine. War das jetzt die gleiche? Ich habe keine Ahnung. Also verstanden habe ich die Inszenierung nicht, aber sie sah sehr israelisch aus. Irgendwie so ein großer Prop und fünf Tänzerinnen. Das hat irgendwie schon zum Land gepasst, so was man so aus der ESC-Geschichte kennt. Und ja, ist halt französischer Radiopop. Ich mag's ja. Wie findest du es, wie sie das auf die Bühne gebracht haben?
Alles standardmäßig auf hohem Niveau, aber ja ohne mich in irgendeiner Form emotional zu berühren. Also die beiden israelischen Songs der vergangenen Jahre, die beiden Balladen haben mich sehr berührt, muss ich sagen. Und das hier ist alles sehr astrein gemacht. Also der Song ist gut komponiert, gerade für diesen Wettbewerb. Da kann man sehr schnell gut mitsingen. Der Künstler ist sympathisch. Die Inszenierung mit diesem Edelstein, der sich dreht. Am Anfang steht er halt in diesem Kaleidoskop und tritt dann raus. Ist auch das größte Prop, was da auf der Bühne steht in diesem Jahr. Also die haben auch wieder investiert mit diesen Tänzerinnen. Aber es springt der Funke so gar nicht über. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Song so erfolgreich sein wird wie Israel in den vergangenen beiden Jahren.
Ich weiß, was das Größte ist, dieses Buch von Akilas, das ist doch auch riesengroß. Überhaupt gab es ganz viele Props dieses Jahr. Also ich habe echt mal überlegt, welche Länder hatten denn keine Props? Mir sind nicht so viele eingefallen.
Anni Knoll hat mir das erzählt vom ORF. Also er muss es wissen, glaube ich.
Anni Knoll muss es wissen. Was Anni Knoll vielleicht nicht wusste, weil man es in der Show nicht gesehen hat, es wurden ja tatsächlich Leute aus der Halle dieses Mal abgeführt. Vier Leute wurden der Halle verwiesen, weil sie die Show gestört haben, weil sie protestiert haben. Naja, wobei, weil sie protestiert haben, ist nicht ganz richtig. Also es gab eine Frau, die am Anfang von Israels Beitrag offenbar auch sehr laut im Fernsehen zu hören war, mit Protestrufen eben pro Palästina gegen Israel. Das habe ich in der Halle nicht gehört. Aber ich habe gesehen, wie ein paar Startnummern später tatsächlich während Polen, am Ende waren es vier Leute von der Security rausgebracht wurden und offensichtlich auch nicht ganz freiwillig. Also ich saß auf dem Rang und zwar direkt seitlich von der Bühne. Also im Prinzip, ich habe auch immer gesehen, wenn die Artists rein und rausgegangen sind, genau da, die Halle war quasi zu Ende. Also genau da saß ich wieder und habe sowas auch noch nie gesehen. Dachte mir, naja, lenkt jetzt sehr von Polen ab, aber okay. Also sie wurde dann rausgeworfen, weil sie es eben nicht nur bei Israel gemacht hat, sondern weil immer weiter die Show gestört wurde, weil immer wieder irgendwelche Zwischenrufe waren. Und da gab es eben auch jetzt ein gemeinsames Pressestatement von der EBU und dem ORF, in dem dieser Vorfall dann nochmal aufgegriffen und niedergeschrieben wurde. Polen hat sich trotzdem qualifiziert, reden wir später drüber. In der Reihenfolge ist jetzt Serbien dran. Kraj Mene von Lavina. Die härteste Nummer des Abends ist auch weiter wenig überraschend. Serbien hat sich qualifiziert. Letzte Startnummer, einziges Lied, das so in diesem Genre gefischt hat. Dann natürlich auch noch in einem Halbfinale mit Montenegro, mit Kroatien. Es war klar, dass sie sich qualifizieren. Ich bin da auch immer noch sehr dafür. Finde ich auch, gehört ins Finale. Inszenierung hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Am lustigsten war noch, dass am Ende wirklich jemand mit einem Feuerlöscher kam und dieses Mikrofon gelöscht hat. Da brennt ja auch sehr, sehr viel auf der Bühne. Unter anderem auch, glaube ich, das Kreuz oder halt der Mikrofonständer. Ja, also feurig und es wurde sehr viel geschrien. Hat es dich denn, ich weiß, es ist nicht deine Musik, hat es dich denn nicht gestört?
Ja, wie kann einen, wenn man so angeschrien wird, wie kann einen das nicht stören? Ja, also im Sinne der Diversität, und wir wollen ja auch alle gesellschaftlichen Bereiche repräsentieren, im Finale ist es doch toll, dass solche Musik auch dabei ist.
Es gab ja noch ganz andere Musik, außer diesen 15 Wettbewerbstiteln, beziehungsweise 17, wenn wir Deutschland und Italien mitrechnen. Wir hatten Interval Acts, Thomas. Wir hatten einmal eine große Tanzaufführung. Es wurde uns der Wiener Prater dargelegt, wo sehr viele Kinder durch die Luft geworfen wurden, interessanterweise. Und wir hatten ein Interval Act, wo Gojo plötzlich auf der Bühne war, unser australischer Act von letztem Jahr. Das wussten wir schon, dass es das gibt. Die beiden Moderatoren Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski haben uns vorgesungen, warum Österreich nicht Australien ist. Und das ist ja dementsprechend im Prinzip die österreichische Antwort auf Made in Switzerland, den großartigen Basel-Intervallekt aus dem letzten Jahr, aus dem ersten Semi. Ist das für dich ein genauso großer Ohrwurm wie das, was Hazel Brugger und Co. uns letztes Jahr gebracht haben?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Opening hat mich emotional sehr berührt und alles, was du jetzt genannt hast, fand ich alles sehr lang und ein bisschen langweilig. Ja klar, Interval Act, die Leute reden und es ist vielleicht auch nicht so wichtig. Bloß wenn man dann so ein Ding macht wie Australien, Österreich, es scheint fast schon Standard zu sein, irgendwie sowas reinzubringen. Denn nicht nur die Schweiz hatte das, es gab ja auch in Schweden mal eine Schweden-kritische Sache, wo sie gesagt haben, das sind unsere Macken. Da war das erste Mal, da fand man es doch lustig. Ich fand es im vergangenen Jahr in der Schweiz schon so ein bisschen von Schweden kopiert und das sieht so aus, als gibt es so eine Blaupause, was muss man sich ausdenken für so ein Interval-Act? Ja, wir müssen irgendwas zu unserem Land machen, was lustig ist, wo wir uns über uns selbst lustig machen. Muss man nicht. Ja, also man kann da auch einfach jemanden hinstellen und 3 Minuten singen lassen. Das ist doch auch ganz cool. Ja, also ich fand das jetzt ganz amüsant, die Verwechslung zwischen aus Österreich und Australien, Australia zu thematisieren. Da ist gar nichts gegen einzuwenden. Nur in Gänze dieser ganzen Interval-Acts, muss ich sagen, das war viel zu lang. Also im österreichischen Fernsehen haben sie das ja auch gar nicht gezeigt. Da liefen Nachrichten zwischendurch.
Bei Österreich, Australien liefen Nachrichten?
Nee, das haben sie gezeigt, tatsächlich. Aber dieses, es gab ja auch ein Quiz, was da gezeigt wurde.
Kommen wir auch noch drauf.
Und diese Prater-Show. Ich weiß gar nicht, ob sie die gezeigt haben oder nicht, weil ich zwischendurch dann auch wieder unaufmerksam war, weil ich das ja alles davor am Nachmittag schon vor Ort gesehen habe.
Aber das ist das, das muss man sich auch mal vorstellen. Der österreichische Rundfunk ist einer von nur so ein paar Sendern, die Werbung schalten während der ESC-Sendungen, die sie selber produzieren. Das war 2015 auch schon so und das hat mich damals schon extrem gewundert und das tut es jetzt auch. Aber das erklärt manche Länge der Interval Acts und tatsächlich diese Australien-Nummer, die wir gesehen haben, das ist ja auch eigentlich nur, treibt das auf die Spitze, was meine generelle Kritik leider an der Show und an den Moderationen ist. So wirklich gezündet hat eigentlich kein Gag. Also wenn ich mal so überlege, was wir noch gesehen haben, es gab einen Einspielfilm irgendwie, Professor Eurovision oder so, wo Viktoria Swarovski als Uni-Dozentin darüber erzählt hat, dass Österreich das Land ist mit den meisten 0 Punkten. Viel zu lang, die Moderationen waren viel zu lang, die Kostüme von Michael Ostrowski haben auch nicht gezündet. Und er ist ja quasi in diesem Moderationsduo, ist er ja derjenige, der so ein bisschen den Clown gibt, den, über den man herzhaft lachen kann. Aber das war alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Leider. Und dann kam noch das Quiz mit Thorsten Schorn und auch noch und der schwedischen Kommentatorin und den Schweizer Kommentatoren. Dann sollten sie da irgendwelche Fragen beantworten. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Und Gleich darfst du was dazu sagen, aber jetzt kommt das, was mich am meisten aufgeregt hat. Es gab eine Frage zu JetWard, wo gesagt werden musste, was passiert hier quasi während ihrem Auftritt mit Waterline 2012. Antwortmöglichkeiten sind egal. Aber in der Frage steht diese Jahreszahl falsch drin. Da haben sie 2021 geschrieben. Da ist einfach ein Zahlendreher. Diese Sendung wird von 70 Leuten überwacht. Das ist der vierte Durchlauf, den wir gesehen haben im Fernsehen. Und immer noch steht es da falsch. Ich verstehe nicht, wie das keinem auffallen kann. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, das ist fast schon meine größte Kritik. Und ansonsten, es war schon, es hatte Längen.
Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Normalerweise soll es doch um 11 vorbei sein, aber
erstaunlicherweise, es sollte um 11:30 vorbei sein. Es war sogar 10 Minuten zu kurz, aber es hat sich nicht so angefühlt.
Ach so, aber früher waren die Semifinals doch immer nur 2 Stunden lang.
Früher war auch das Finale kürzer, bis es nach Wien kam. Dann hat es plötzlich 4 Stunden gedauert.
Ja, das stimmt. Ja, war zu lang. Zu lang. Wenn dann die 15 Songs durch sind, versteht man, dass sie, ja, dass ordentlich angerufen werden soll, aber um 23 Uhr könnte das Ding vorbei sein.
Müssen wir leider sagen. Kill Your Darlings, ORF. So, wir wollen nicht auch zu lang werden, deswegen machen wir schnell noch die 3 anderen Länder, die sich qualifiziert haben. Kroatien, die Gruppe Lelek mit Andromeda. Auch eine Performance, die ich gerne im Fernsehen gesehen hätte, aber auch in der Halle war das schon beeindruckend. Also wir hatten ja nicht nur eine Nebelmaschine, sondern wir hatten ja auch noch eine Windmaschine gleichzeitig und das macht natürlich tolle Effekte. Die 5 Frauen, eine ist in Weiß gekleidet, die anderen 4 in Rot. Warum auch immer, aber da kann man jetzt natürlich vieles hineininterpretieren, diese Choreo. Wir haben mehrstimmigen Frauengesang, das ist etwas, was man vom ESC erwartet.
Genau, das ist so eine ESC-Nummer, die man unbedingt sehen will, die man unbedingt hören will. Und man muss sagen, es sah im Fernsehen toll aus. Also diese, ja, Nebel, es gab schon mal eine Performance von Cascada, wo man gar keinen Nebel gesehen hat, obwohl Nebel da sein sollte. Sie stand auf dieser Stufe und na, das führt zu weit. Aber der Nebel sah toll aus, wie die Frauenköpfe vor der Kamera so hin und her inszeniert wurden. Es war wirklich 3 Minuten lang richtig ein großer Spaß, dem zuzugucken.
Die Hauptbühne ist ja auch gar nicht so groß. Vielleicht hilft das, dass sich der Nebel nicht so verteilt. Es gibt natürlich noch diesen ewig langen Steg bis hin zum Green Room, wo übrigens auch LEDs sind im Green Room. Die werden auch bespielt während der Songs. Ich weiß gar nicht, ob man das im Fernsehen sieht, aber ist ein nettes Detail. Die Hauptbühne ist tatsächlich relativ winzig, aber dadurch, dass eben auch dieser Steg so oft bespielt wird, gibt es trotzdem, glaube ich, verschiedene Kamerabilder und Perspektiven, die sie da liefern. Und das mit dem Rauch hat gut funktioniert. Das hat ja auch bei vielen Ländern funktioniert. Viele Länder hatten so Bühnennebel. Und einer hatte ein Prop, eine Requisite dabei, quasi einen großen Mantel, kann man sagen, in dem er die ganze Zeit erstmal drin stand, die erste ungefähr eine Minute, bis er dann rausgetreten ist. Dann brach der Mantel wirkungsvoll zusammen. Es war teilweise schwarz-weiß, dann hatte man mal Untertitel, alles war silber. Es ist alles sehr wirr, wenn ich das so erzähle. Aber so ist eben Solo Kieromas von Lion Seeker aus Litauen. Solo Für mich war Litauen ein ganz klarer Wackelkandidat. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass Lion Seeker jetzt weiter ist. Aber ich weiß, es hat ja auch viele Fans. Und deswegen freue ich mich jetzt mit für Litauen, auch wenn ich es persönlich nicht im Finale gebraucht hätte.
Ja, gestern habe ich noch gesagt, sowas muss ins Finale, weil es halt ikonisch ist. Heute habe ich mich während der Performance umentschieden. Und lag dann aber am Ende mit meiner, das hat mir meine Statistik versaut, weil ich am Ende nur 8 von 10 richtig hatte. Weil er so schlecht gesungen hat. Das ist mir total aufgefallen. Das ist ein Song, bei dem man singen können muss. Ja, und dann, aber in der zweiten Hälfte, das war so schräg und so schrill und so schief. Deswegen hatte ich mich umentschieden. Ich war davon ausgegangen, dass er nicht weiterkommt. Es ist wirklich so ein Wackelkandidat. Bin gespannt auf die Ergebnisse, die wissen wir jetzt noch nicht, die erfahren wir erst Samstagnacht. Dann kommt Marcel wieder mit seiner Excel-Tabelle an und dann werden wir genau gucken, wer da. Ich fand, es war total schwer zu prognostizieren, wer auf Platz 8, 9, 10 und 11 und 12 kommt in diesem Semifinale. Und ich glaube, er hat es gerade so geschafft.
Und dann kam das 10. Land, das angekündigt wurde und ich sage jetzt etwas, was nicht nett ist, aber das hat mir tatsächlich so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Dass von den 6 Ländern, die jetzt noch übrig geblieben sind, ausgerechnet Polen weiterkommt, hätte ich nicht erwartet. Und finde ich auch nicht gerecht. Aber gut, Europa hat entschieden. Alicia mit Pray. Pray, pray, oh. So, und das ist halt, im Prinzip sind es ja zwei Lieder in einem. Sie fängt ja so sehr gospelig an und dann wird's Beyoncé. Wir haben die Tänzer auf dieser schrägen Turnmatte. Gut, ich war jetzt während Polen auch ein bisschen abgelenkt, ehrlicherweise, in der Halle, habe ich ja vorhin schon erzählt. Aber war das im Fernsehen so, dass man das gesehen hat und sich dachte, ja, das sieht doch gut aus, die kann doch super singen, das ist ein sicherer Finalist?
Ja. Ja,
tatsächlich.
Ja, die schräge Ebene hat es gemacht, tatsächlich. Das sah gut aus im Fernsehen. Musikalisch stimme ich dir total zu. Gestern habe ich, glaube ich, auch noch gesagt, dass das nicht finalwürdig ist. Also ich bin genauso am Ringen wie du mit dem Song. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Sie hat eine sehr gute Stimme, einen wirren Song und eine Inszenierung, die Eindruck macht im Fernsehen. Wirklich. Und das war der Grund, glaube ich.
Polen und Belgien definitiv zwei Lieder, glaube ich, können wir sagen, die durch die Inszenierung weit nach oben gehoben wurden und sogar ins Finale. So. Ganz kurz und knapp, 5 Länder haben es nicht geschafft. Portugal, Montenegro, San Marino, Estland und Georgien. Mir tut sehr leid für Georgien, die sich im Prinzip ja auch selber referenziert haben, die sich da wieder als Bienen angezogen haben, so wie früher beim Junior ESC. Aber die Geschichte haben wir oft genug erzählt, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Georgien ist raus. Portugal hat mich sehr überrascht. Ich hätte gedacht, die kommen mit allem weiter. Die ruhige Nummer hat es offenbar nicht gebracht. Schade drum. Und Montenegro finde ich es auch extrem schade. Vielleicht hat die Inszenierung zu Nova Zora doch nicht so herausgestochen. Da waren wir uns ja sicher, dass das weiterkommt. Was war los?
Ja, sie wirkte, glaube ich, ein bisschen unsympathisch auf der Bühne, ein bisschen hektisch. Und auf dem Fernsehen sah es auch nicht so gut aus.
Estland, Vanilla Ninja, man konnte es sich leider denken, dass das vielleicht doch so ein bisschen zu aus der Zeit gefallen ist, um ins Finale zu kommen. Ja gut, und San Marino, Thomas. Boy George, es ist bei einem Gig geblieben an der Seite von Zenit.
Wie prognostiziert? Mein Mann ist ein riesiger Fan von dem Song und er hat dann anschließend angerufen und hat gesagt, Zenit hat doch toll gesungen und das war doch besser als bei der Probe und er wollte unbedingt, dass sie und Boy George weiterkommen. Und ja, am Ende ist das eingetreten, was die ganze Welt erwartet hat. Also Boy George, ne, mit seinen paar Song, mit seinen paar Textzeilen am Ende, konnte das Ruder nicht rumreißen. Und wie ich gestern auch schon gesagt habe, Zenit sollte sich mal ein bisschen mehr selbst vertrauen, wenn sie das vierte Mal für San Marino ins Rennen geht. Und denn gesanglich war das besser als alle anderen Auftritte von ihr, finde ich. Sie soll mal ein bisschen Selbstvertrauen machen und nächstes Jahr mal was allein auf der Bühne machen.
San Marino also nicht dabei im ESC-Finale, obwohl wir haben ja mal über Zenit, glaube ich, auch gesprochen. Wo hat die eigentlich das Geld her, immer diese ganzen Stars zu holen? Sie hatte nicht nur Boy George, sie hatte ja damals auch Flo Rida. Das fällt ja schon auf. Also da steckt irgendwie so ein bisschen Wirtschaftskraft hinter auf jeden Fall.
Ja, da müssen mal Wirtschaftsredakteure recherchieren, wo das Geld herkommt.
Panini. Aber ja, das stimmt. Und wer hätte das gedacht? Wir haben für alles ja einen Podcast hier bei ARD Sounds. Unter anderem auch dafür. Es gibt einen Wirtschaftspodcast, den wir euch am Ende noch ans Herz legen wollen, weil er sehr unterhaltsam ist. Denn der erzählt euch, was quasi hinter den Kulissen passiert bei Wirtschaft. Denn genau das ist ja spannend und genau darum geht es in dem ARD-Wirtschaftspodcast Plus Minus.
Warum ist der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot? Und wie schafft es die chinesische Online-Plattform Temu, so absurd billig zu sein?
Ja, manche Performances beim ESC sehen auch aus wie von Temu. Da könnte man auch mal drüber eine Folge machen. Vielleicht machen das die beiden Hosts auch. Anna Planken und David Eif sind das. Und die packen Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich eben auch lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen und der Podcast baut dabei nicht nur auf die beiden, sondern auf die gesamte Recherche-Power der ARD-Wirtschaftsredaktion.
Der neue Plus-Minus-Podcast Wirtschaftswissen, das sich weiterbringt, gibt es jeden Mittwoch hier in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Mittwoch ist doch heute, Thomas, was für ein Zufall. Das ist ja fantastisch.
Als hätten wir das eingeplant heute.
So, dann sag doch unseren lieben Hörerinnen und Hörern nochmal, wann es uns das nächste Mal wieder gibt.
Morgen! Genau, morgen am Donnerstag gibt es uns wieder und dann reden wir über das zweite Semifinale.
Donnerstag ist ein Feiertag und zwar ausschließlich wegen des zweiten ESC-Halbfinals und natürlich wegen uns. Zum Frühstück sind wir dann wieder für euch da, reden über die 15 Starter, die dann am Donnerstag ins Finale kommen wollen. Wir bedanken uns sehr, dass ihr dabei wart, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und weiterhin Happy Eurovision aus Wien. Bis morgen gerne.
Tschüssi, servus.